Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die SPD-Politikerin Hannelore Kraft ist neue Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Der Düsseldorfer Landtag wählte sie heute zur Nachfolgerin von Jürgen Rüttgers von der CDU. Gut zwei Monate nach der Landtagswahl ist der Machtwechsel in NRW damit vollzogen. Kraft steht an der Spitze einer rot-grünen Minderheitsregierung. SPD und Grüne haben keine absolute Mehrheit und sind bei Gesetzesvorhaben auf Stimmen der Opposition angewiesen.
Es ist wohl einer ihrer schönsten Wege. Zielstrebig geht Hannelore Kraft im Düsseldorfer Landtag auf die Regierungsbank zu und setzt sich auf ihren neuen Platz, den Stuhl der Ministerpräsidentin. Kurz zuvor stand fest, sie hat die Wahl im zweiten Wahlgang gewonnen.
Frau Ministerpräsidentin Kraft, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an?
Ich nehme die Wahl an. Vielen Dank.
Ihr erster Blick nach der gewonnenen Wahl ergeht auf die Ehrentribüne. Ihre Mutter ist sichtlich gerührt von dem Erfolg ihrer Tochter, neben ihr Krafts Ehemann und ihr Sohn. Im ersten Wahlgang fehlte ihr eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Im zweiten Wahlgang reichten 90 Stimmen aus. Das ist auch die Anzahl der Abgeordnetensitze von Rot-Grün im Parlament.
Meine Damen und Herren, ich nehme den Eid, den ich gerade geleistet habe, sehr ernst. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass diese Verpflichtung nicht hinter parteipolitischen Interessen zurückgestellt wird. Wir alle sind zuallererst dem Wohle unseres Landes Nordrhein-Westfalen verpflichtet.
Mit Anfang 30 erst tritt Kraft in die SPD ein. Gut 7 Jahre später macht sie Wolfgang Clement zur Ministerin. 2007 wird sie Parteichefin, eine rasante Karriere. Und jetzt Ministerpräsidentin, die erste Frau in NRW mit der ersten rot-grünen Minderheitsregierung.
Es ist eben viel Arbeit, liegt hinter uns und deswegen freuen wir uns auch. Und das darf auch mal sein, aber anstrengend wird's und die Arbeit geht direkt weiter.
Wie erfolgreich die Minderheitsregierung um Hannelore Kraft sein wird, hängt auch maßgeblich vom Abstimmungsverhalten der Linkspartei ab. Fraglich ist zudem, ob CDU und FDP Gesetzesvorhaben des Rot-Grün-Bündnisses zustimmen. Gelingt diese Zusammenarbeit auf Dauer nicht, dann könnte es in Nordrhein-Westfalen noch vor Ende der Legislaturperiode Neuwahlen geben.
Die Regierungsparteien im Bund reagierten mit scharfer Kritik auf den Machtwechsel in Nordrhein-Westfalen. Union und FDP warfen der neuen Ministerpräsidentin Kraft Wortbruch vor. Entgegen früherer Aussagen lasse sie sich nun von der Linkspartei tolerieren. SPD-Chef Gabriel sagte, er freue sich auf spannende Zeiten in NRW. Die rot-grüne Minderheitsregierung in Düsseldorf sei jedoch kein Vorbild für den Bund.
Jetzt stehen die Signale auf Rot und Grün. Politisch ist der Regierungswechsel vollzogen in Nordrhein-Westfalen zum Wohlgefallen der SPD in Berlin. Deren Parteivorsitzender freut sich für die neue Ministerpräsidentin. Mehr noch.
Ich freue mich auch darüber, dass sie im zweiten Wahlgang gewählt wurde und dabei nicht auf andere Stimmen, zum Beispiel der Linken, angewiesen war, sondern es gemeinsam mit SPD und Grünen geschafft hat.
Für die Grünen bietet Rot-Grün neue Chancen.
Wenn die anderen sich nicht in die Schmollecke verkrümeln, wenn sie nicht beleidigt sind, wenn sie nicht frontal Opposition betreiben, dann kann das auch stilbildend sein für Politik in Deutschland.
Derweil kündigt die Linkspartei an, dass es an ihr nicht scheitern wird. Die neue Regierung in Düsseldorf muss sich nämlich immer wieder neue Mehrheiten suchen, auch mit Hilfe der Linken.
Wer Studiengebühren abschaffen möchte, der kann das sehr schnell mit uns tun. Wer Arbeitsplätze oder Stellen im öffentlichen Dienst abschaffen möchte, der braucht nicht auf die Stimmen der Linken zu hoffen.
Ein neues Bild der Harmonie liefern die drei Generalsekretäre der Bundesregierung. Wenn sie nach monatelangem Streit gemeinsam auftreten,
so geschieht das geeint durch die Sorge, dass dieses waghalsige politische Experiment nicht gut ist für Nordrhein-Westfalen.
Wortbruch lautet der Vorwurf gegen Hannelore Kraft, die noch vor der Wahl eine Tolerierung durch die Linkspartei ausgeschlossen habe.
Ein faules Ei bleibt ein faules Ei, auch wenn Kraft drauf steht. Und Frau Kraft hat sich mit diesem beschriebenen Wortbruch das Kainszeichen auf die Stirn gebrannt.
Trotz aller Attacken, fest steht, die Mehrheit im Bundesrat ist nun für die Bundesregierung verloren.
In der Pflegebranche wird es erstmals einen Mindestlohn geben. Das Bundeskabinett billigte dazu eine Verordnung des Arbeitsministeriums. Sie schreibt feste Lohnuntergrenzen vor, die von August an für bundesweit etwa 600.000 Pflegekräfte gelten. Demnach erhalten Pfleger in Westdeutschland und Berlin einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Ihre Kollegen im Osten bekommen 7,50 Euro. In den Jahren 2012 und 2013 sollen die Löhne dann um jeweils 25 Cent steigen. Die Bundesregierung will eine neue Methode zur Verringerung des CO2-Ausstoßes von Kohlekraftwerken erproben, die Speicherung des klimaschädlichen Gases unter der Erde. Umweltminister Röttgen und Wirtschaftsminister Brüderle kündigten an, dass die Technik bundesweit in bis zu 3 Anlagen getestet werden soll. Sie sei Voraussetzung für eine klimafreundliche und sichere Energieversorgung, sagte Brüderle. Kritiker bezweifeln, dass die unterirdischen Speicher dicht bleiben.
Heute Nachmittag in der Pilotanlage im brandenburgischen Ketzin. Besorgte Bürger besichtigen die unterirdische Speicherung von CO2, die auch in ihrer Gegend geplant ist. Alles wirkt sicher und verlässlich, doch überzeugen kann es nicht.
Wir müssten, glaube ich, davon wegkommen, in einem Gebiet, in dem Menschen leben, eine Demonstrations- und Versuchsanlage aufbauen zu wollen.
Solche Vorbehalte kennen die beiden Minister, die heute gemeinsam den Gesetzentwurf vorstellen. Deshalb betonen sie, es würden nur dort Anlagen gebaut, wo Bundesländer und Bürger das wollen.
Es wird auch bei der Erprobung eine transparente, alle Rechte von Bürgern vor Ort sichernde öffentliche Beteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Das heißt, sowohl die Landesebene muss dafür sein, als auch die Beteiligung der Bürger vor Ort ist gewährleistet.
Gebaut werden müsste zunächst eine Anlage, die in einem Kraftwerk das CO2 abscheidet und dann so weiterverarbeitet, dass es mit Tankwagen zu den unterirdischen Speichern gebracht werden kann. Dort wird das verflüssigte Gas in Hohlräume gepresst, zum Beispiel in ehemalige Erdgasspeicher. Bis 2017 soll erprobt werden, ob das Verfahren erfolgreich ist. Doch schon heute hält es der Wirtschaftsminister für alternativlos, um die Klimaziele zu erreichen. Investitionen in Kohlekraft statt in erneuerbare Energien, das sei das falsche Signal, kritisieren die Grünen.
Das ist der Versuch, Greenwashing zu machen, also quasi aus der Idee, Braunkohle weiter zu benutzen zur Herstellung von Strom, ein grünes Projekt zu machen.
Das befürchten auch die Bürger heute in Ketzin. In ihren Gemeinden wollen sie die CO2-Einlagerung auf jeden Fall verhindern.
Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko wird sich möglicherweise auf die Sicherheitsstandards bei Tiefseebohrungen in europäischen Gewässern auswirken. EU-Energiekommissar Oettinger hat sich in Brüssel mit Vertretern der Ölindustrie getroffen, um über strengere Kontrollen und Sicherheitsmaßnahmen zu sprechen. Nach EU-Plänen sollen sich alle großen Ölfirmen den weltweit höchsten Standards anpassen. In den USA geht der Kampf gegen die Ölpest indes weiter.
Auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. Der Auffangtrichter präzise überm Bohrloch, er soll sie stoppen, die Ölpest im Golf von Mexiko. Doch 6 Meter weiter oben sieht man, das Öl strömt nach wie vor. Neue Probleme zwangen BP heute, das Verschließen der Ventile erneut zu verschieben. Das Desaster in Amerika, es macht auch der EU Sorgen. Krisentreffen heute mit Ölmanagern. Energiekommissar Oettinger fordert, neue Bohrungen in der Nordsee sollten den Konzernen erstmal nicht genehmigt werden. Die sind wenig begeistert. Natürlich muss man Lehren ziehen aus dem Golf von Mexiko, aber wir sehen keine Schwächen bei uns, die einen Stopp unserer Operationen rechtfertigen. In der Nordsee wird bisher vor allem im flachen Wasser bis 100 Meter Tiefe Öl gefördert. Mehrere hundert Plattformen existieren. Doch weil diese Quellen langsam versiegen, wagen sich die Konzerne weiter raus. Westlich der Shetlandinseln und vor Norwegen wird an 27 neuen Bohrungen gearbeitet. Hier ist das Wasser schon über 200 Meter tief, zu tief, um im Notfall Taucher einzusetzen. Brüssel will nun überprüfen, ob die Ölkonzerne solche Risiken technisch wirklich beherrschen und zudem klären, wer haftet, wenn es auch in der Nordsee zur Katastrophe käme. Freiwillige Fonds der Ölkonzerne gibt es bisher nämlich nicht und auch keinen Zwang, das Risiko zu versichern. Nur Unternehmen, die die Finanzstärke auch für unerwartete Situationen haben, sollten künftig noch Genehmigungen bekommen. Mehr Sicherheit in der Nordsee für die EU eine schwierige Aufgabe. Zum einen ist sie bislang gar nicht zuständig, zum anderen wählt sie mächtige Gegner. Dass das Geschäft der Konzerne nicht zu sehr erschwert wird, darauf werden vor allem Großbritannien und die Niederlande achten. Immerhin sind BP und Shell ihre größten Unternehmen und Steuerzahler.
Im Zusammenhang mit der weltweiten Finanzkrise ist ein deutscher Bankmanager verurteilt worden. Das Landgericht Düsseldorf verhängte gegen den ehemaligen Chef der Mittelstandsbank IKB Ortseifen eine 10-monatige Bewährungsstrafe. Außerdem muss der 59-Jährige 100.000 Euro an gemeinnützige Organisationen zahlen. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass Ortseifen die dramatische Schieflage der IKB beschönigt habe. Die Bank konnte mit staatlicher Hilfe gerettet werden.
Er sei unschuldig. Bis zum Schluss hielt Stefan Ortseifen daran fest. Die Bewährungsstrafe gegen den ehemaligen Chef der Mittelstandsbank IKB ist für die Verteidigung ein Fehlurteil.
Die Ableitungen, die hier vorgetragen worden sind, sind, obwohl das die Kammer vermeiden wollte, sind eben geprägt davon, dass man die besseren Erkenntnisse von heute immer wieder unbeabsichtigt in die Wertung hat einfließen lassen und so dem Angeklagten unterstellt hat, er sei allwissend.
Stefan Ortseifen habe die Auswirkungen der Finanzkrise nicht vorhersehen können. Das Gericht sieht das anders. Im Juli 2007 hatte der damalige IKB-Chef in einer Pressemitteilung Entwarnung gegeben. Die Krise am US-Hypothekenmarkt habe praktisch keine Auswirkung. Anleger investierten, der Kurs stieg. Kurz danach stand die IKB vor dem Ruin. Vorsätzliche Börsenmanipulation, urteilt das Gericht.
Die Kammer hat sich nach durchgeführter Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die Pressemitteilung erstens irreführend gewesen ist, dass diese Irreführung zweitens vorsätzlich erzeugt worden ist und dass sie drittens Auswirkungen auf den Marktpreis gehabt hat.
Das Urteil möglicherweise eine Hilfe für geschädigte Aktionäre.
Bemerkenswert ist daran, für die Anleger, für die Aktionäre der IKB, die ja geschädigt worden sind, dass sie neue Argumente an die Hand bekommen, um möglicherweise Schadensersatz von der IKB zu verlangen.
Die Verteidigung will in Revision gehen. Das vorläufige Urteil soll aber in jedem Fall eine Warnung an Bankvorstände sein, so das Gericht.
Zum Auftakt der deutsch-russischen Regierungskonsultationen sind Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Medvedev am Abend in Jekaterinburg zusammengekommen. In der Stadt am Ural wollen beide Seiten vor allem über die wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen. Die eigentlichen Konsultationen finden morgen statt. Dann wollen Merkel und Medvedev auch am Petersburger Dialog teilnehmen, einem Forum zu Fragen der Zivilgesellschaft. Begleitet wird die Kanzlerin von mehreren Bundesministern und Vertretern der Wirtschaft. Als erstes Unternehmen bietet die Post von heute an einen sogenannten Online-Brief an. Nutzer müssen sich dafür registrieren lassen und können dann per Internet Briefe verschicken, die wahlweise elektronisch übermittelt werden oder in Papierform vom Postboten ausgetragen werden. Der Online-Brief kostet 55 Cent und gilt als rechtsverbindlich. Das heißt, es können zum Beispiel auch Vertragsabschlüsse übermittelt werden. Andere Anbieter planen ähnliche Angebote. Der Portugiese Sergio Paulinho hat die 10. Etappe der Tour de France gewonnen. Gesamtführender ist weiterhin der Luxemburger Andy Schleck. Die heutige Etappe führte von Chambéry über drei Anstiege ins 179 Kilometer entfernte Gap. Und hier nun die Lottozahlen. 10, 11, 20, 23, 28, 42, Zusatzzahl 16, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 6, 5, 0, 6, 7, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 4, 5, 4, 6, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 15. Juli.
Die Kaltfront eines Atlantiktiefs überquert uns heute Nacht von West nach Ost. Dabei können sich wieder unwetterartige Gewitter entwickeln, vor allem in der Westhälfte. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes. Im Westen gibt es zurzeit schon kräftige Gewitter. Diese lokalen Unwetter verlagern sich im Laufe der Nacht mit heftigem Starkregen und Hagel Richtung Osten. Morgen Vormittag kann es im Osten und Südosten zum Teil noch kräftig krachen. Im übrigen Land scheint häufig die Sonne. Vor allem im Nordwesten gibt's einzelne Schauer. Bei Gewittern sind heute Nacht schwere Sturmböen, vereinzelt auch Orkanböen möglich. Am Tag meist mäßiger bis frischer Wind aus West bis Südwest, im Nordwesten auch stark böig. In der Eifel heute Nacht 14, an der Spree bis 22 Grad. Morgen im Nordwesten angenehme 21 bis 25, im Osten heiße 30 bis 32 Grad. Dort hält sich die Hitze auch in den nächsten Tagen. Zum Teil heftige Gewitter sind auch dabei, erst nur im Südosten, am Samstag dann im ganzen Land. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter von Westen wieder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr. Darin Risiken und Nebenwirkungen der Minderheitsregierung. Tom Buro im Gespräch mit NRW-Grünen-Chefin Silvia Löhrmann. Und erster Vollrausch mit 12 jugendliche Alkoholiker auf Entzug.